Hallo und herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, von mir noch ein wichtiger Hinweis. Alles, was wir hier in meinem Podcast besprechen, dient ausschließlich eurer Information und Unterhaltung. Wir teilen hier unsere persönlichen Meinungen und Einschätzungen. Das Ganze ist ausdrücklich keine Beratung für Anlagen oder sonstiges. Auch wenn wir uns größte Mühe bei der Recherche geben, eine Glaskugel haben auch wir nicht. Wir können also keine Garantie dafür übernehmen, dass alle Zahlen, Daten und Fakten immer zu 100% aktuell, richtig oder vollständig sind. Bitte denkt immer daran, investieren an der Börse ist mit Risiken verbunden und kann im schlimmsten Fall zum Totalverlust eures eingesetzten Kapitals führen. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen, bevor ihr euer eigenes Geld investiert oder zieht einen professionellen Berater hinzu. Dieser Podcast ist ein modernes KI-Projekt. Die Texte wurden KI-unterstützt verfasst. Sie hören meine per KI geklonte Stimme und unser heutiger Gast wurde synthetisch erzeugt, inhaltlich von mir geprüft. Ich bin Tim und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben uns heute eine wirklich spannende Mischung aus Themen vorgenommen. Von hochkomplexer Chip-Technologie über die Zukunft der Elektromobilität bis hin zu einem Bereich, der emotional vermutlich am meisten zieht, nämlich der Welt der Haustiere. An meiner Seite ist wie immer die wunderbare Laura. Hi Laura, bereit für den Deep Dive in die aktuellen Markttrends?
Hallo Tim, ja, ich bin absolut bereit. Wir haben heute ein paar echt interessante Cases auf dem Tisch. Es geht nicht nur um nackte Zahlen, sondern vor allem darum, welche Geschichten hinter den Unternehmen stecken und ob diese Geschichten eigentlich noch haltbar sind. Besonders wenn wir uns die aktuelle Dynamik im Tech-Sektor ansehen. Ich glaube, unsere Hörer werden heute sehen, dass oft die Dinge, die auf den ersten Blick langweilig wirken, am Ende das größte Potenzial haben könnten.
Das ist ein perfekter Einstieg, denn genau damit starten wir auch. Lassen wir uns direkt in die Welt der Halbleiter stürzen. Wir reden über Intel. Jetzt mal ehrlich, Laura, viele hatten Intel ja schon fast abgeschrieben. In den letzten Jahren hieß es ständig nur Nvidia hier, TSMC da. Und Intel sah irgendwie aus wie der alte Riese, der den Anschluss verloren hat. Aber jetzt gibt es plötzlich wieder eine Renaissance des Siliziums. Was ist da eigentlich genau passiert?
Das ist ein extrem spannender Punkt, Tim. Man muss verstehen, dass der Markt in einer Art GPU-Hysterie war. GPUs, also Graphics Processing Units, sind diese spezialisierten Chips für die künstliche Intelligenz, die Nvidia so erfolgreich macht. Aber was viele vergessen haben, ist das Fundament. Jede KI-Architektur braucht immer noch leistungsstarke CPUs, die Central Processing Units, quasi das Gehirn des Computers. Und genau hier schlägt Intel zurück. Die aktuellen Daten zeigen, dass die Umsatzprognosen die Erwartungen der Wall Street nicht nur erfüllt, sondern förmlich gesprengt haben.
Warte mal kurz, für alle, die jetzt nicht täglich Finanzberichte lesen, was bedeutet das konkret? Warum ist diese Unterscheidung zwischen CPU und GPU so wichtig für Intel? Ich meine, wenn doch alle nur noch über KI-Chips reden, warum ist der klassische Prozessor plötzlich wieder das Thema?
Stell es dir wie ein Haus vor. Die GPUs sind die schicken, modernen Möbel und die Hightech-Küche. Also das, was man sieht und was den Hype auslöst. Aber die CPUs sind das Fundament und die tragenden Wände. Ohne sie stürzt das ganze Haus zusammen. Intel nutzt jetzt seine historische Dominanz und setzt massiv auf den sogenannten Foundry-Bereich. Das bedeutet, dass sie nicht nur Chips designen, sondern sie auch in eigenen Fabriken herstellen. Diese vertikale Integration ist ein riesiger Vorteil, denn Intel ist einer der wenigen Akteure weltweit, die beides beherrschen.
Und da kommt dann wahrscheinlich dieser Begriff ins Spiel, den ich oft höre, Reshoring. Geht es dabei darum, die Produktion wieder zurück in die eigenen Länder zu holen? In diesem Fall also in die USA?
Exakt, das ist ein entscheidender geopolitischer Faktor. Die USA wollen unabhängiger von Taiwan werden, wo TSMC sitzt. Intel wird deshalb zum strategischen Asset für die amerikanische Regierung. Das bedeutet nicht nur politische Unterstützung, sondern auch massive finanzielle Subventionen durch Programme wie den CHIPS Act. Wenn man sich dann die Zahlen ansieht, wird es richtig interessant. Im Rechenzentrumssegment gab es zuletzt einen Zuwachs von 59%. Das belegt, dass die Nachfrage nach CPUs trotz des ganzen GPU-Hypes ungebrochen ist.
59%, das ist ja ein massiver Sprung. Aber Laura, es kann doch nicht alles nur rosig sein. Wenn Intel so eine riskante Wette auf die eigene Produktion spielt, muss das doch auch Gefahren mit sich bringen. Was sind die größten Risiken bei dieser Strategie?
Absolut. Es gibt zwei oder drei große Warnsignale. Erstens ist da das sogenannte Execution Risk in der Foundry. Fabriken zu bauen und neue Fertigungsprozesse zu etablieren, ist extrem kapitalintensiv und fehleranfällig. Wenn es da Verzögerungen gibt, wackelt der ganze Turnaround. Außerdem gibt es ein Problem mit der Systemintegration. Intel verkauft primär einzelne Komponenten. Konkurrenten wie Nvidia oder Google bieten komplette Ökosysteme an, was langfristig die Gewinnmargen drücken könnte. Oh. Und dann sind da noch die sogenannten Hyperscaler, also die riesigen Cloud-Anbieter, die anfangen, ihre eigenen Chips zu entwickeln, um nicht mehr von Intel abhängig zu sein.
Verstehe. Also ist es ein bisschen wie bei einem Comeback-Versuch im Sport. Das Potenzial ist riesig, weil die Erwartungen so niedrig waren, aber man muss jetzt wirklich liefern. Du erwähntest vorhin dieses asymmetrische Chancenprofil. Was heißt das für einen Anleger in einfachen Worten?
Das bedeutet eigentlich nur, dass der Markt Intel lange Zeit als Commodity Play abgestempelt hat. Also ein Unternehmen, dessen Produkte austauschbar sind und keine hohe Preismacht haben. Die Erwartungen waren am absoluten Tiefpunkt, was wir als Rock Bottom bezeichnen. Wenn die Erwartungen so extrem pessimistisch sind, führt schon eine moderate positive Nachricht, wie zum Beispiel ein Plus von 700 Millionen Dollar, gegenüber den Schätzungen im Rechenzentrumssektor zu überproportional starken Kurssteigerungen. Jede gute Nachricht wirkt dann wie ein Brandbeschleuniger für den Aktienkurs.
Okay, das macht Sinn. Von der Hardware-Welt springen wir jetzt zu einem Unternehmen, das eigentlich beides sein will. Hardware und Software, Autohersteller und Tech-Gigant. Wir reden über Tesla. Und hier sieht die Stimmung im Moment ja eher gedrückt aus. Es geht um Margin-Erosion. Laura, erklär uns doch bitte erstmal für alle Einsteiger. Was genau sind diese Margen und warum ist es so dramatisch, wenn sie bröckeln?
Gerne. Die Marge ist, vereinfacht gesagt, der Gewinn, der nach Abzug der Kosten pro verkauftem Produkt übrig bleibt. Wenn Tesla ein Auto für 50.000 Dollar verkauft, aber die Herstellung, das Marketing und die Verwaltung 40.000 Dollar kosten, dann ist die Marge 10.000 Dollar. Das Problem bei Tesla ist jetzt, dass diese Margen an allen Fronten bröckeln, egal ob wir über die Bruttomargen oder das EBITDA sprechen, was im Grunde das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern ist. Tesla steckt in einer gefährlichen Zange. Um mehr Autos zu verkaufen, senken sie die Preise, aber gleichzeitig steigen die Kosten für neue Technologien.
Das klingt nach einem klassischen Dilemma, aber Tesla wird ja an der Börse immer als Technologieunternehmen bewertet, nicht wie ein normaler Autobauer wie Volkswagen oder Toyota. Da kommt doch oft dieses Narrativ von der Zukunft ins Spiel, zum Beispiel mit Optimus, dem humanoiden Roboter. Kann das die sinkenden Margen beim Autoverkauf nicht ausgleichen?
Genau das ist die große Hoffnung von Elon Musk. Aber hier kommt der Knackpunkt. Im letzten Earnings Call wurde eingestanden, dass die Skalierung von Optimus extrem komplex ist und deutlich länger dauern wird als gehofft. Das entzieht der Aktie ein wichtiges narratives Fundament. Wenn Optimus nicht bald massenhaft produziert werden kann, fällt Tesla in den Augen der Investoren zurück in die Kategorie eines normalen Autoherstellers. Und das würde eine massive Neubewertung bedeuten, was man in der Fachsprache Multiple Compression nennt. Das heißt, die Anleger sind nicht mehr bereit, einen so hohen Aufschlag für das zukünftige Wachstum zu bezahlen.
Also quasi ein Realitätscheck für die Story-Aktie. Und dann kommt noch der Wettbewerb aus China hinzu, richtig? Ich habe gelesen, dass die chinesischen EV-Hersteller Tesla gerade ordentlich Druck machen.
Oh ja, das ist absolut kritisch. Im High-End-Segment für Elektroautos sehen wir eine Sättigung. Die Konkurrenz aus China zwingt Tesla dazu, entweder Marktanteile aufzugeben oder die Preise weiter zu senken, was uns wieder zurück zum Problem der sinkenden Margen führt. Es ist ein Teufelskreis. Während Analysten von Institutionen wie JP Morgan die Kursziele zwar noch relativ hoch halten, ist der Abwärtstrend in den Fundamentaldaten kaum zu übersehen. Der Markt fordert plötzlich wieder echte Cashflows und stabile Gewinne statt nur spannender Zukunftsvisionen.
Trotzdem, wir reden hier über Elon Musk. Er hat es ja schon oft geschafft, das Unmögliche möglich zu machen oder zumindest so zu verkaufen, dass die Leute investieren. Gibt es denn gar nichts, was Tesla plötzlich wieder retten könnte?
Doch, es gibt ein paar Joker im Spiel. Der größte wäre ein plötzlicher Durchbruch beim Full Self-Driving, also FSD, und der Start von Robotaxis. Das würde das gesamte Geschäftsmodell über Nacht transformieren. Und dann ist da noch dieser Genie-Faktor von Musk, seine Fähigkeit, durch narrative Führung neues Kapital anzuziehen, völlig unabhängig von den aktuellen Margen. Außerdem wächst das Geschäft mit den Megapacks, also den großen Energiespeichern, sehr schnell und könnte theoretisch die Verluste aus dem Autogeschäft ausgleichen.
Faszinierend. Also ein Kampf zwischen harter finanzieller Realität und der Vision eines Einzelnen. Lass uns jetzt mal einen kompletten Themenwechsel machen. Wir verlassen die Welt der Hightech-Giganten und gehen in einen Bereich, der zwar weniger mit Quantencomputern zu tun hat, aber psychologisch extrem clever ist, die Pet Economy. Konkret geht es um das Unternehmen Bark. Laura, ich muss zugeben, eine eigene Fluggesellschaft für Hunde, Bark Air, klingt im ersten Moment fast schon absurd, aber hinter diesem Modell steckt eine knallharte Strategie, oder?
Es klingt lustig, aber finanziell ist das extrem schlau. Bark hat verstanden, dass Haustierpflege kein reiner Bedarfsmarkt mehr ist, sondern ein emotional aufgeladener Lifestyle-Markt. Das Zauberwort hier heißt Humanization of Pets. Menschen behandeln ihre Hunde immer mehr wie eigene Kinder. Und das führt zu einem interessanten wirtschaftlichen Effekt. In Krisenzeiten sparen Menschen eher an sich selbst als an ihren Tieren. Diese emotionale Bindung macht die Kunden extrem unempfindlich gegenüber Preiserhöhungen.
Das ist ja Wahnsinn. Also kaufen wir lieber ein teures Spielzeug für den Hund, während wir selbst beim Abendessen sparen? Aber wie genau hat Bark das geschafft, eine solche Marke aufzubauen? War das nicht anfangs nur diese Abo-Box mit dem Namen Barkbox?
Genau, so fing es an. Die Barkbox war genial, weil sie nicht einfach nur ein Produkt verkauft hat, sondern ein Erlebnis. Dieses gemeinsame Auspacken von Hund und Besitzer, das sogenannte Shared Excitement. Aber die eigentliche Meisterschaft liegt in der aktuellen Diversifizierung. Bark merkt, dass Kunden dort kaufen wollen, wo sie bereits sind, zum Beispiel über Amazon Prime, anstatt sie in ein geschlossenes Abo-System zu zwingen. Das nennt man eine Omni-Channel-Strategie, also die Präsenz auf allen möglichen Verkaufskanälen gleichzeitig, vom Online-Shop über Drittplattformen bis hin zu Retail-Stores.
Und dann kommt Bark Air ins Spiel. Eine Fluggesellschaft für Hunde. Ist das nicht ein riesiges Risiko? Ich meine, Flugzeuge zu betreiben ist logistisch und regulatorisch doch eine völlig andere Hausnummer, als Hundespielzeug in einer Box zu verschicken.
Da hast du absolut recht. Das ist eines der größten Risiken. Die operative Komplexität von Bark Air ist enorm. Aber das Ziel dahinter ist, ein komplettes Ökosystem für Hundebesitzer aufzubauen. Wenn Bark alles abdeckt, vom Futter über Spielzeug bis hin zum Transport, dann steigern sie den sogenannten Lifetime Value eines Kunden massiv. Das bedeutet, dass ein Kunde über sein ganzes Leben hinweg viel mehr Geld bei der Marke lässt. Zudem senkt diese starke Markenbindung die Kosten für die Neukundenakquise, weil die Besitzer zu echten Promotoren werden und die Marke organisch weiterempfehlen.
Okay, ich verstehe. Also nutzen Sie die Liebe zum Haustier, um eine extrem loyale Kundschaft aufzubauen, die fast schon immun gegen Preissteigerungen ist. Gibt es da trotzdem Gefahren? Ich meine, irgendwann ist der Markt für Luxus-Hundeprodukte doch gesättigt, oder?
Das Sättigungsrisiko ist definitiv vorhanden. Die Abo-Boxen könnten an ihre Grenzen stoßen, weshalb die Diversifizierung so wichtig ist. Außerdem gibt es immer das Risiko durch Billiganbieter. Große Einzelhandelsketten könnten versuchen, ähnliche Konzepte zu kopieren und sie deutlich günstiger anzubieten. Aber Bark setzt eben auf den emotionalen Wert. Und den kann man nicht so einfach mit einem niedrigen Preis kopieren.
Ein wirklich spannender Kontrast zu Tesla und Intel. Während die dort um Prozente in der Marge kämpfen, spielt Bark mit unseren Emotionen für unsere vierbeinigen Freunde. Zum Abschluss möchte ich noch über ein Thema sprechen, das auf den ersten Blick vielleicht etwas trocken wirkt, aber eigentlich die Grundlage für alles ist, was wir bisher besprochen haben, die industrielle Infrastruktur. Wir reden hier über GE Vernova und Nokia. Warum sind diese beiden Unternehmen plötzlich wieder im Fokus der Investoren?
Das ist mein Lieblingsthema heute, weil es um das sogenannte Momentum geht. Lange Zeit galten Energieinfrastruktur und Netzwerktechnik als langweilig oder sogar als gescheitert. Aber jetzt gibt es eine Erkenntnis im Markt. Ohne die physische Hardware kollabiert jede KI-Story. Überleg mal, diese riesigen Rechenzentren für KI brauchen zwei Dinge in gewaltigen Mengen, Strom und Konnektivität. Und genau da kommen GE, Vernova und Nokia ins Spiel.
Ah, ich verstehe. Also ist das wie bei einer Goldgräberstimmung. Während alle versuchen, das Gold, also die KI-Software, zu finden, verkaufen GE, Vernova und Nokia die Schaufeln und die Pickel. In diesem Fall also die Stromnetze und die 5G-Masten?
Exakt. Ohne stabile Netze gibt es keine KI-Revolution. GE Vernova profitiert massiv vom globalen Energieübergang und der Notwendigkeit, die Stromnetze überhaupt erst für diese neuen Anforderungen auszubauen. Und Nokia positioniert sich wieder als wichtiger Player, weil Unternehmen eigene private 5G-Infrastrukturen aufbauen müssen, um Roboter und KI-Systeme in Echtzeit zu vernetzen. Das Investment hier ist eigentlich eine Wette darauf, dass die physische Infrastruktur endlich den Anschluss an die Softwareentwicklung findet.
Aber das klingt auch nach sehr langsamen Prozessen. Stromnetze baut man ja nicht über Nacht aus. Gibt es da nicht enorme bürokratische Hürden?
Absolut, und das ist genau einer der Hauptrisikofaktoren. Infrastrukturprojekte hängen oft von staatlichen Genehmigungen ab, was zu massiven Verzögerungen führen kann. Zudem gibt es eine starke Konkurrenz aus China. Huawei zum Beispiel könnte in Märkten außerhalb der USA und Europas dominieren. Und man darf nicht vergessen, dass diese Geschäftsmodelle extrem kapitalintensiv sind. Hohe Investitionskosten können die kurzfristige Rentabilität drücken, auch wenn das langfristige Momentum stimmt.
Das ist ein faszinierender Punkt, dass wir erst die Software feiern und dann plötzlich merken, dass uns die Kabel und die Stromleitungen fehlen. Es scheint fast so, als würde sich der Kreis schließen. Von den Chips bei Intel über die Roboter bei Tesla bis hin zu den Netzen von Nokia und dem Strom von GE Vernova. Alles ist irgendwie miteinander vernetzt.
Genau das ist es. Es geht um das große Ganze. Ob emotionale Kundenbindung bei Bark oder industrielle Hardware bei Nokia, am Ende suchen Investoren nach diesem Momentum, also diesem Trend, der sich gerade dreht. Manchmal muss man eben in die Dinge investieren, die anfangs langweilig klingen, um dann die größten Gewinne zu machen, wenn plötzlich alle merken, wie unverzichtbar sie eigentlich sind.
Wahnsinn, Laura. Ich glaube, wir haben heute einen richtig guten Überblick bekommen. Von der strategischen Wette Intels über den Realitätscheck bei Tesla, dem emotionalen Business von Bark bis hin zur unsichtbaren Hardwarebasis bei GE, Vernova und Nokia. Vielen Dank für diese tiefen Einblicke und die tollen Erklärungen. Ich bin mir sicher, dass unsere Hörer jetzt ein viel besseres Gefühl dafür haben, wie diese Puzzleteile zusammenpassen.
Sehr gerne, Tim. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Ich bin schon gespannt, welche Trends uns in der nächsten Folge erwarten.
Ich mich auch. Und an euch da draußen, bleibt neugierig und behaltet die Märkte im Auge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war's für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, unterstützt mich gerne mit einem Abo, einem Gefällt mir oder einem netten Kommentar. Das hilft mir enorm, mehr Reichweite zu bekommen. Mein Ziel ist es, noch mehr Qualität und Vielfalt in diesen Podcast zu bringen, zum Beispiel durch spannende neue Gäste. Ich bin selbst ein riesiger Fan von allem, was sich um Wirtschaft dreht, sauge jede Information auf und tausche mich einfach unfassbar gerne dazu aus. Wenn wir diese Reichweite gemeinsam aufbauen, haben am Ende alle etwas davon, die sich für dieselben Themen interessieren wie ich. Zum Schluss noch der wichtige Hinweis: Alles Gehörte dient nur der Information und Unterhaltung. Es ist keine Anlageberatung. Investieren an der Börse ist mit Risiken bis zum Totalverlust verbunden. Macht daher immer eure eigene Recherche. Da dies ein modernes KI-Projekt ist, wurden die Texte KI unterstützt verfasst. Ihr habt meine geklonte Stimme gehört und der heutige Gast wurde synthetisch erzeugt. Von mir geprüft und verantwortet. Ich bin Tim. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.